Hallo und herzlich willkommen bei 50 über 50, dem Podcast für die zweite Lebenshälfte und gesundes Älterwerden. Du bist hier genau richtig, wenn du deine mentale und körperliche Gesundheit im Älterwerden aktiv stärken möchtest. Unsere Welt ist laut, schnell und oft ziemlich überwältigend. Reize prasseln auf uns ein, Sicherheiten verändern sich und vieles, was früher selbstverständlich schien, fühlt sich plötzlich weniger kontrollierbar an. Unsere Körper, unsere Konzentration, unsere Rollen im Leben. Gerade in der zweiten Lebenshälfte merken viele von uns, dass die Strategien von früher nicht mehr so gut greifen. Warum suchen wir in unsicheren Zeiten so sehr nach Kontrolle? Und warum setzt uns genau das oft zusätzlich unter Druck? Darüber spreche ich heute mit der Psychologin und Professorin Eva Asselmann. In ihrem aktuellen Buch Too Much geht sie der Frage nach, wie emotionale Überforderung entsteht und wie wir durch Selbstwirksamkeit und kluges Loslassen wieder mehr innere Stärke entwickeln können. Was bedeutet das alles für uns, wenn wir älter werden? Wie gehen wir mit nachlassender Konzentration, Stress, Biografien und einem zu viel an Gefühlen um? Und wie gelingt es, im Trubel unserer Zeit wieder bei uns selbst anzukommen? Darüber sprechen wir jetzt. Viel Freude beim Zuhören. Eva, ich freue mich sehr, dass du da bist und dein tolles Buch mitgebracht hast, Too Much. Richtig, richtig schön und richtig, richtig wichtig in unseren heutigen Zeiten. Du sagst ja, dass es einfach ein zu viel an Informationen in unserer Zeit gibt. Und ich beschäftige mich in diesem Podcast ja viel mit dem Älterwerden, mit der zweiten Lebenshälfte. Siehst du irgendwie einen Unterschied in diesem zu viel, also in der Rezeption zwischen jüngeren und älteren Menschen?
Also bei älteren Menschen ist es ja einmal so, dass die in einer anderen Zeit aufgewachsen sind, wo es diese ganzen digitalen Cues, das Internet, diese Schnelllebigkeit noch nicht gab. Mhm. Und Ältere verlangsamen sich tendenziell auch etwas von ihrer Informationsverarbeitung, sprich sie tun sich tendenziell schwerer, all das aufzunehmen, zu verarbeiten. Und das greift dann natürlich ineinander. So ein junger Mensch, der von Natur aus sehr schnell ist, fix in seinen Reaktionen, sehr flexibel und das auch gewohnt ist, tagtäglich mit Social Media, mit diesen Massen an Informationen umzugehen, der kann das tendenziell natürlich leichter handeln als jemand, der älter ist, aus einer anderen Zeit kommt und vielleicht sich dann eher erschlagen fühlt von all diesen Informationen.
Kann man dem irgendwie entgegenwirken oder hat das dann nur mit der Prägung zu tun, dass man irgendwie mit anderen Bedingungen aufgewachsen ist?
Ja, gleichzeitig ist das auch eine Chance, denn ja, gerade jüngere Menschen, wo das sehr identitätsprägend ist, die haben dann auch eher diesen Druck, ich muss da mithalten, ich muss mich im Internet mit allen vergleichen und so weiter. Und wenn wir älter werden, sind wir in der Regel schon etwas gefasster. Wir wissen eher, wo wir stehen. Wir trauen uns auch eher auszuwählen, wo mache ich mit, wo mache ich nicht mit. Und uns fällt es dann auch eher leichter, Grenzen zu setzen. Also zum Beispiel nicht den ganzen Tag am Handy zu hängen, auch weil man das ja früher gar nicht so kannte und das auch nicht so aufgenommen hat, diesen Reflex.
Wie geht dir das selber?
Ganz unterschiedlich. Ich denke, ich bin jemand, ich kann relativ gut priorisieren und auswählen. Und wenn ich zum Beispiel an einem Forschungsantrag arbeite oder so, muss ich mich ja über längere Zeiten konzentrieren. Da mache ich auch Dinge mal aus. Ich merke aber auch, wenn ich zum Beispiel sehr, sehr müde bin oder gestresst, dann fällt mir das schwerer. Mhm. Und genau das ist diese Krux, denn wenn wir entspannt sind, dann belastet uns das ja gar nicht. Dann sind wir relaxter. Aber problematisch wird es ja immer dann, wenn wir uns schon unter Druck fühlen. Und dann greift dieser Selbstkontrollmechanismus weniger. Sprich, wir sind dann auch eher geneigt, in diese Falle zu tappen, den ganzen Tag auf jede E-Mail zu reagieren, dass wir schnell abgelenkt sind und so weiter.
Viele Menschen erleben ja ab 50 oder sozusagen ab der Lebensmitte, dass manche Dinge vielleicht gar nicht mehr so gut steuerbar sind wie vorher, ob es jetzt körperlich ist oder kognitiv, und erleben dann wie so ein Kontrollverlust in manchen oder auf manchen Ebenen. Was macht das mit uns psychisch?
Wir wissen aus der Psychologie, dass sich der Fokus ändert, weg vom Aufbau hin zum Erhalt beziehungsweise hin zu dem, was wir noch steuern können. Mhm. Also mit dem Alter fallen ja nicht nur Dinge weg, sondern auch das Lebensende rückt näher. Sprich, ältere Menschen denken nicht mehr so viel darüber nach, wie kann ich jetzt meine Finanzen optimieren oder wie kann ich meine Karriere pushen, wie finde ich den Partner, die Partnerin, sondern es geht eher darum, wie kann ich die verbleibende Zeit noch nutzen, wie kann ich die schönen Momente in mein Leben holen, wie kann ich mich mit den Menschen umgeben, die mir wichtig sind, mit denen ich auch schöne Momente teilen kann. Das ist eigentlich eine sehr kraftvolle Haltung oder auch Überlegung, weil es ja ganz viel Positives ins Leben holt und uns wegholt von diesem Stress, dem Vergleich, dem Druck.
Okay, und aber trotzdem ist es ja so, dass bei vielen auch eben dieser Verlust der kognitiven und körperlichen Fähigkeiten eben auch einen totalen Stress auslöst. Ne? Das steht dem natürlich entgegen. Also ich denke mal, wenn du dann den Stress überkommen hast und in der Lebensphase so gesettelt bist und weißt, okay, das steht jetzt auf dem Plan und das ist jetzt dran für mich, dann ja, kann man damit wahrscheinlich auch irgendwie umgehen und das integrieren. Aber was ist denn in dieser Zwischenphase, in der man sich vielleicht noch dran gewöhnen muss, dass die Dinge jetzt ein bisschen anders laufen als vorher?
Ja, das ist natürlich ein Prozess. Für viele ist es auch ein Schock, wenn sie gewohnt waren, ich habe mein Leben lang funktioniert, ich konnte immer setzen auf meinem Körper, ich war voll leistungsfähig und jetzt geht das irgendwie nicht so. Gerade Menschen, die sich sehr darüber definiert haben, über Aussehen, über Leistung, über das, was sie darstellen, wenn sie dann plötzlich merken, dass sie diese Dinge nicht mehr so steuern können und dass die auch tendenziell abnehmen. Und da geht es dann vor allen Dingen darum, loszulassen und das zu akzeptieren. Also nicht permanent dagegen ankämpfen. Klar ist es wichtig, dass man versucht, möglichst fit zu bleiben, Dinge zu erhalten und so weiter. Es ein Stück weit aber auch zu akzeptieren. Ich werde älter und das ist der natürliche Lauf der Dinge. Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen, dass ich mir sage, oh, ich akzeptiere das jetzt und alles gut, sondern es ist ein Prozess über eine lange, lange Zeit.
Mhm. Du schreibst ja im Buch auch über Nostalgie. Ich finde, das passt ja an der Stelle eigentlich ganz gut. Die ereilt uns ja meist wirklich, wenn wir schon ein paar Jährchen älter sind. Welchen Zweck hat denn die Nostalgie? Was tut die denn für uns? Warum ist sie da?
Nostalgie meint, dass wir vor allen Dingen die schönen Dinge der Vergangenheit erinnern. Da gibt es ganz viel Forschung zu, dass wir die Vergangenheit nicht so erinnern, wie sie war, sondern verzerrt wahrnehmen, gefiltert, besonders schön. Also wir erinnern uns vielleicht an die Lichtmomente unserer Jugend, den ersten Kuss, die erste Liebe, als man das Abitur geschafft hat und so weiter. Und so Dinge wie, die Eltern haben sich scheiden lassen, ich hatte tierischen Prüfungsstress, ich hatte Liebeskummer und so weiter, die rücken tendenziell eher in den Hintergrund. Und das ist ein Schutzprogramm unseres Körpers, damit das Leben kohärent und sinnvoll erscheint. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, die Dinge, die sind gut verlaufen, die machen alle einen Sinn, die waren erfüllend und zusammenhängend, dann ist das ja sehr sinnstiftend. Das gibt uns Meaning, also Bedeutung. Und gerade für ältere Menschen ist das natürlich auch eine Stütze, sich zu erinnern an das, was besonders schön war, etwas, was uns nährt, auch wenn wir im Alter vielleicht nicht mehr so mobil sind.
Und wenn wir nochmal auf die Kontrolle zurückkommen, die so ein bisschen ja schwindet in manchen Lebensbereichen im Älterwerden, ändert sich denn das Kontrollbedürfnis bei älteren Menschen? Ist das ein anderes als bei Menschen in der ersten Lebenshälfte?
Ja, auch das wissen wir sehr gut aus der Forschung, dass bei jüngeren Menschen vor allen Dingen die internale Kontrolle bedeutsam ist. Also dieses Gefühl, ich selbst sitze am Steuer, ich kann mein Leben lenken, wie die Dinge laufen. Und im Alter ist das natürlich wenig möglich. Ich bin da zumindest teilweise fremdbestimmt. Ich merke vielleicht körperlich, bin ich nicht mehr so fit wie früher. Ich bin vielleicht auch auf Hilfe angewiesen, bin jetzt nicht mehr im Beruf der Macher, sondern berentet und schaue eher der jüngeren Generation zu. Und da richten wir mit zunehmendem Alter tendenziell den Fokus auf das, was wir noch steuern können, lassen das los. Also diese starke internale Kontrolle, die lässt so ein bisschen nach.
Und du hast in deinem Buch ja ganz viel Hilfestellung, quasi was wir tun können, wenn wir merken, okay, jetzt überkommt es mich oder ich verliere jetzt vielleicht gerade die Kontrolle. Wenn mein Kontrollbedürfnis jetzt steigt, was ist denn dann vielleicht eine Übung für den Alltag, die jeder ganz leicht zu Hause machen kann, ohne viel Vorkenntnis, um wieder ein bisschen ins Vertrauen zu kommen?
Der erste wichtigste Schritt ist erstmal spüren im Moment, wie geht's mir eigentlich, also in welchem Modus bin ich da und diese Verbissenheit auch wahrzunehmen, dass da gerade sehr viel Druck ist, Anspannung, mich das auch stresst. und das nicht wegzudrücken oder zu bekämpfen, sondern erstmal anzunehmen, weil sonst wird der Druck natürlich noch stärker, wenn wir versuchen, dagegen anzukämpfen. Also erstmal diese Akzeptanz, mich belastet das und es ist ein Stück weit auch okay. Und dann kann ich mir gedanklich zum Beispiel überlegen, was genau macht mir denn eigentlich Sorgen? Häufig haben wir ja so abstrakte Worst-Case-Szenarien im Kopf, ohne die wirklich zu Ende zu denken. Ich kann mir also überlegen, was könnte im allerschlimmsten Fall passieren? Und was wären dann die Konsequenzen? Was könnte ich dann immer noch tun? Häufig merken wir, dass auch in schlimmen Situationen wir letzten Endes auch noch Handhabe haben und nicht völlig ohnmächtig ausgeliefert sind. Dann kann ich mir natürlich überlegen, ist das realistisch? Was wäre ein Best-Case-Szenario? Weil wir ganz oft den Fokus auf Risiken lenken und dabei die positiven Konsequenzen vernachlässigen. Ich kann mir also auch überlegen, was könnte gelingen, was könnte klappen, wie fühle ich mich dann und wie könnte ich das erreichen. Und dann hilft es, den Fokus wegzulenken von diesen ja gedanklichen Szenarien im Kopf, die ja häufig Konstrukte in unserem Gehirn sind, hin zum Hier und Jetzt. Was kann ich hier und jetzt tun? Was ist der nächste kleine Schritt, den ich jetzt gehen kann? Und wenn wir das tun, ganz klein anfangen, zum Beispiel, ich muss ein ganz großes Papier schreiben, dass ich mich erstmal hinsetze und die Dokumente ordne. Wenn wir das machen, diesen ersten kleinen Schritt gehen, signalisiert unser Gehirn, ich kann gehen, ich kann Dinge erreichen. Und dann können wir uns Schritt für Schritt weiterhangeln.
Diese kleinen Mikro-Steps, da hast du auch im Buch von geschrieben, ne? Das ist auch bei Menschen, die an einer depressiven Störung oder so leiden, dass es selbst denen gelingt, diese mini kleinen Schritte zu machen und dass sie dann besser in größere Handlungen auch kommen dadurch, oder?
Genau, gerade bei Depressionen ist es häufig so, dass Menschen so resigniert sind, dass sie gar nicht mehr aufstehen morgens und sich sagen, das bringt doch eh alles nicht, komplett sinnlos, ich kriege auch gar nichts auf die Reihe, warum soll ich mir das überhaupt antun? Und da hilft es auch, ganz, ganz klein anzufangen, einen ganz kleinen Schritt zu gehen, weil wir dann in diesen Flow kommen und registrieren, ich bin handlungsfähig und ich kann schon, also ich kann etwas schaffen. Ganz häufig nehmen wir uns ja viel zu viel vor und auch ganz abstrakt. Das schreckt uns ab. Wir wissen gar nicht, was will ich denn eigentlich konkret tun? Gutes Beispiel, Neujahrsvorsätze. Da sagen sich viele, ich will jetzt fitter werden. Ja, was heißt das denn? Was mache ich denn dann an dem Montagmorgen, wenn das neue Jahr angebrochen ist? Und viel hilfreicher ist es da, sich zu überlegen, was ist denn der allererste ganz kleine Schritt, den ich mache und was möchte ich konkret tun? Zum Beispiel, ich mache jeden Morgen eine Minute Sit-Ups oder Liegestütze. Wenn das ganz klein und überschaubar ist, dann kommen wir in die Handlung, das schreckt uns weniger ab. Wir haben dann Erfolgserlebnisse und so kann sich so eine positive Kette aufbauen.
Ich komme da gerade auf was fällt mir ein. Was auch in deinem Buch steht, und zwar diese Intention-Behavior-Gap, von der du schreibst. Weil das ist ja das, also wie springe ich über meinen Schatten, wenn ich eigentlich weiß, wenn ich dies und jenes jetzt tue, dann tut mir das gut und es hat einen positiven Ausgang. Mir ist das komplett bewusst. Mir fehlt nur irgendwie der Antrieb, wirklich in die Handlung zu kommen. Wie würdest du sagen, kann man außer mit diesen kleinen Mikro-Steps, diese Lücke zwischen Erkenntnis und Handlung noch überbrücken?
Also was uns häufig hemmt in der Lücke vom Gedanken hin zur Handlung, ist die Angst, dass wir uns fehlentscheiden könnten, dass wir den falschen Schritt gehen. Und da hilft es sich zu überlegen, was wäre denn, wenn ich gar nicht handle? Zum Beispiel, angenommen, du träumst davon, dich nochmal zu verwirklichen mit einem eigenen Business in der fortgeschrittenen Karriere. Viele machen das nicht, weil sie Angst haben, das könnte schiefgehen, sie könnten scheitern, sie könnten da Fehlentscheidungen auf dem Weg treffen und unterschätzen dabei aber die Kosten, wenn wir nicht handeln, wenn wir stehen bleiben. Weil auch das Nichthandeln natürlich mit Konsequenzen verbunden sind, auch wenn die kleiner und indirekter sind. Ich könnte dadurch ja eventuell meinen Lebenstraum verpassen und etwas nicht gewagt haben. Versus ich mache mein Business auf, es geht vielleicht auch schief und klappt nicht. Dann könnte ich aber trotzdem ganz viel daraus lernen und aus diesem Traum dann etwas Neues entwickeln. Und das hilft sehr, sich nicht nur zu überlegen, was könnte alles falsch passieren, sich nicht nur zu überlegen, was könnte alles scheitern, sondern auch zu überlegen, was verpasse ich, wenn ich nicht handle. Und wenn ich scheitere oder wenn ich einen Fehler mache auf dem Weg, wie könnte ich da vielleicht auch draus lernen? Was kann ich dann tun? Was kann ich daraus mitnehmen?
Mhm. Nehmen wir den Bogen nochmal zurück zu den kognitiven Fähigkeiten, weil im Älterwerden, ich bemerke das bei vielen um mich herum, ich habe irgendwie Glück, bei mir ist das nicht so, aber bei vielen schwindet die Konzentrationsfähigkeit. Vielleicht fängt es bei mir morgen an, ich weiß es nicht. Aber das wird so relativ deutlich in meinem Umfeld. Wie kann man denn damit umgehen, ohne sich selbst dafür so abzuwerten? Weil das erlebe ich nämlich auch ganz oft. Mensch, ich kriege das jetzt irgendwie alles nicht mehr hin. Warum kann ich das irgendwie nicht mehr lernen? Warum fällt es mir jetzt so schwer, mich zu konzentrieren? Dann ist irgendwie das Kind schon halb in den Brunnen gefallen, ehrlich gesagt. Mhm. Ne? Weil das Mindset dann dazu auch so negativ ist.
Ja, auch das trägt halt unheimlich dazu bei, dass der Druck immer höher wird, dass wir uns immer weiter verurteilen, abwerten und so eine Negativspirale entsteht. Was da hilft, ist, sich zu überlegen, wie würde ich denn umgehen, wenn das jetzt meine beste Freundin wäre? Was würde ich der raten, mit auf den Weg geben? Wie würde ich die liebevoll begleiten? Und da würden wir wahrscheinlich nicht sagen, ja Mensch, mein Gott, warum kriegst du das alles nicht hin und so weiter, sondern wir würden die liebevoll bestärken und auch auf deren Ängste eingehen. Und diese Haltung, die wir Freunden oder anderen Menschen, die uns nahestehen, entgegenbringen, die dürfen wir uns auch selbst entgegenbringen. Wir bezeichnen das auch als Selbstmitgefühl und wissen auch aus der Forschung, dass Menschen, die sich selbst liebevoll begegnen, mit viel Mitgefühl, dass die stärker sind, länger durchhalten, gesünder durchs Leben gehen, einfach weil die auch viel weniger Energie in diese ganzen Selbsthiebe verschwenden. Und gerade bei so Übergängen, wie ich merke jetzt, meine Kräfte lassen nach oder ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren, ist das unheimlich wertvoll, wenn ich mir quasi selbst zur Seite stehe und versuche, da eine mitfühlende, liebevolle Haltung mir selbst gegenüber auch zu entwickeln.
Und wie entwickelt man die? Weil ich kenne ehrlich gesagt viel mehr Menschen, die negativen Self-Talk in ihrem Kopf irgendwie hören und sich eher so kritisch gegenüberstehen und sich in Frage stellen. Und ich verstehe das, dass es besser ist, wenn man es nicht macht. Aber wie geht es denn?
Also einmal kann ich ja diesen Perspektivwechsel machen. Was würde ich jetzt meiner besten Freundin sagen? Welche Haltung würde ich da einnehmen? Mhm. Und versuchen das dann auch mit mir selbst zu machen. Dann, was häufig auch passiert, ist, dass wir uns sagen, nur mir passiert das. Ich bin die einzige Person, die sich nicht mehr konzentrieren kann und uns dann isoliert fühlen. Also ich bin die einzige Person, die scheitert. Das sieht ja auch häufig von außen so aus, weil viele andere Menschen ja mit ihren inneren Struggles gar nicht nach außen gehen. Die machen das vielleicht mit sich selbst in ihrem stillen Kämmerchen aus. Und auch das können wir uns vor Augen führen. Wir sind ja nicht die Einzigen, die mit Konzentrationsproblemen beim Älterwerden zu kämpfen haben, sondern das geht ganz, ganz vielen Menschen so. Millionen, Milliarden Menschen auf der gesamten Welt und wir sind mit unseren Struggles im Kleinen wie im Großen im Alltag nicht allein.
Und würdest du in dem Fall sagen, ja, muss man akzeptieren oder es gibt schon Dinge, die man auch machen kann, um die Konzentrationsfähigkeit, die Lernfähigkeit wieder zu verbessern?
Definitiv. So ein Mix, würde ich sagen. Erstmal schon eine grundlegende Haltung der Akzeptanz. Mhm. Gewisse Dinge fallen mir schwerer, als sie mir früher gefallen sind. Und das darf so sein. Das ist ein normaler Prozess. Ich bin damit nicht alleine. Anderen geht das auch so. Und gleichzeitig natürlich schon dieses Versuchen, ich ergebe mich hier nicht meinem Schicksal, sondern ich versuche aktiv fit zu bleiben und möglichst viel zu erhalten. Und das erreichen wir, indem wir weiterhin aktiv bleiben, versuchen, offen zu bleiben gegenüber Neuem, weiter dazu zu lernen, neue Dinge anzugehen, proaktiv. So halten wir uns fit und gerade das ist natürlich auch wichtig.
Ich mache gerade so ein Fernstudium irgendwie neben dem Beruf und ich bekomme ganz viele Zuschriften so, ja, wie schaffst du das denn mit dem Lernen? Deswegen fragte ich da auch noch mal nach Tipps, weil wie ich dich jetzt so verstehe, ist im Grunde ja total toll, dass die Leute das auch versuchen, sich zwar nicht so gut konzentrieren können oder das mit dem Lernen nicht ganz so schnell schaffen, aber wenn man dranbleibt, ist halt trotzdem viel gewonnen, ne?
Total. auch im höheren Alter kann man natürlich noch dazu lernen. Das ist so ein typischer Mythos, dass das nur jungen Menschen gelingt. Wir wissen aber aus der Forschung bereits schon seit 2 Jahrzehnten etwa, dass man sich ein Leben lang weiterentwickeln kann. Also man kann immer weiter an sich, an der eigenen Persönlichkeit arbeiten und hinzulernen. Mhm. Und selbst wenn ich das Gefühl habe, das fällt mir schwerer, als es mir früher einmal gefallen ist, heißt das ja nicht, dass es unmöglich ist. Also ich würde da so ein bisschen den Druck rausnehmen von diesem Maximierungs- und Optimierungsgedanken hin zu dem, hey, ich bleib offen und ich probiere neue Dinge aus und würde da auch den Schritt denken auf das, was noch möglich ist, was ich schon geschafft habe. Weil ganz häufig versteifen wir uns ja auf Dinge, die nicht mehr so gut klappen, die wir besser machen wollen würden. Aber wir können uns auch ganz aktiv das anschauen, was wir noch schaffen, mhm. was wir erreicht haben, was wir gelernt haben, heute, gestern, in der letzten Woche.
Mhm. Okay, also einfach den Fokus ein bisschen verschieben, ne?
Weg von den Fehlern hin zu den Stärken. Paradoxerweise denken wir ja ganz viel über unsere Schwächen nach, mhm. über vermeintliche Makel, Fehler und versuchen dann ewig daran herumzudoktern. Meinetwegen, ich weiß, ich bin super schlecht im Joggen und dann quäle ich mich trotzdem jeden Tag raus, mhm. bis es irgendwann dann mal klappt. Und sehr viel einfacher und ertragreicher ist es häufig, wenn wir den Fokus legen auf unsere Stärken, das, was wir können. Wie kann ich das denn ausbauen? Da hilft es sich im ersten Schritt erstmal zu überlegen, was kann ich denn eigentlich besonders gut? Wofür stehe ich? Was ist so meine Core-Kompetenz? Da kann man mal Freunde fragen oder enge Familienmitglieder, die schätzen einen meistens deutlich realistischer ein als man selbst, weil wir selbst unsere Stärken oft einfach als gegeben wahrnehmen und gar nicht so registrieren. Mhm. Und man kann sich auch mal überlegen, was gibt mir denn so richtig viel Energie? Wo gehe ich total drin auf? Was habe ich vielleicht auch als Kind schon super gerne gemacht, was mir ganz viel gegeben hat, wo ich Raum und Zeit vergessen habe? Das sind häufig auch die Dinge, wo wir besonders stark drin sind. Und dann kann ich im zweiten Schritt überlegen, wie kann ich denn diese Kompetenzen noch mehr in meinem Leben holen? Wo könnte ich die noch ausbauen oder einsetzen? Oder wie kann ich mehr Dinge machen im Alltag, die mir und meinen Begabungen entsprechen? Mhm.
Das hat dann ja auch wieder mit diesem Selbstmitgefühl zu tun, ne? Und mit so einer Selbstakzeptanz. Also meine Stärken ja. liegen eben nicht im Joggen, obwohl ich das total gerne wollen würde, sondern halt einfach woanders.
Ja. Häufig haben wir ja so ein festgefahrenes Ideal. Wir sehen dann den perfekten gestalten Körper und denken, wir müssten jetzt auch so sein. Auch wenn wir vielleicht körperlich ganz anders gebaut sind und das vielleicht nicht utopisch ist zu erreichen, aber nicht der Weg ist, der uns selbst glücklich machen würde. Mhm. Also für viele Menschen wäre es sicherlich theoretisch prinzipiell möglich, den Traumbody in Anführungszeichen zu erreichen. Aber die Frage ist natürlich auch, macht mich das glücklich? Entspricht das überhaupt mir? Möchte ich so leben? Zum Beispiel den ganzen Tag achten auf Ernährung, Sport und so weiter. Und so ist es mit ganz vielen Dingen, dass wir reflexhaft irgendwelchen Idealen hinterherhecheln, weil wir das Tag für Tag sehen, an der Litfaßsäule, auf dem Handy, im Fernsehen. Und dann denken, wir sind nur glücklich, wenn wir genau diesem Ideal entsprechen. Aber ganz häufig ist das nicht der persönliche Weg hin zur eigenen Zufriedenheit, zum Glücklichsein.
Stell dir mal vor, jemand jagt jetzt diesem Ideal hinterher und ist dann da. Was passiert denn mit dem, wenn er dann merkt, boah, ich bin so viel investiert, das war ja gar nicht mein Ziel?
Ja, häufig auch Leere und Ernüchterung oder auch so eine gewisse Erschöpfung. Es geht ja vielen so, die vielleicht 2, 3 Jahre sehr ernährungsfitnessbewusst unterwegs waren, das als Beispiel, und dann irgendwann merken, boah, ich sehe jetzt zwar super aus, aber ich bin innerlich einfach nur total erschöpft, weil mir das immer mehr Energie raubt. Also häufig ist es die ernüchternde Erkenntnis, dass das alles sehr, ja, sehr kräftezehrend ist, aber doch nicht zu der Erfüllung führt, die man sich instinktiv davon versprochen hatte.
Mhm. Werbung. Ihr kennt das vielleicht. Alles verändert sich in den Wechseljahren. Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen. Aber ein Thema, über das kaum jemand spricht, ist Scheidentrockenheit. Und doch betrifft sie mehr als jede zweite Frau über 45. Die Haut von Vagina und Vulva wird dünner, sensibler, trockener. Das führt zu Juckreiz, Brennen, Schmerzen beim Sex oder im Alltag. Hier besonders zu empfehlen, Kade Hydro Befeuchtungsovula. Die Ovula enthalten Hyaluronsäure und Jojobaöl, sind hormonfrei, vegan, sanft zur Vaginalhaut und bieten intensive Befeuchtung mit dem Plus an Pflege. Ideal für Frauen in und nach den Wechseljahren und vor allem auch für Frauen nach einer Krebstherapie, etwa bei Brustkrebs. Einfach abends ein Ovulum vaginal einführen und die Vaginalhaut intensiv befeuchten und pflegen. Für stärkere Beschwerden bei Scheidentrockenheit, insbesondere nach einer Chemotherapie, eignen sich die Befeuchtungsovula in Kombination mit der Befeuchtungscreme für den äußeren Intimbereich. Kein Parfum, keine Farbstoffe, keine Konservierungsmittel, nur das, was die sensible Intimhaut jetzt wirklich braucht. Kade Hydro, Befeuchtung, die begeistert, kompromisslos gut. Mehr Infos zu den Kade Hydro Befeuchtungsovula und zur ganzen Pflegeserie findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Dr. Kade für die Unterstützung dieser Episode meines Podcasts. In dieser Folge habe ich auch noch einen zweiten Werbepartner. Ich muss euch heute mal kurz mitnehmen in meine ganz persönliche Rückengeschichte. Mein unterer Rücken ist schon länger so eine kleine Problemzone. Erst zwickt es, dann wird es ein Ziehen und plötzlich ein Hexenschuss. Dazu immer wieder Zerrungen im Rückenbereich. Und ehrlich gesagt, das kommt in letzter Zeit nicht seltener, sondern häufiger vor. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt auch kein, ach, das geht schon wieder weg mehr. Ich muss wirklich etwas tun. Nicht erst, wenn gar nichts mehr geht, sondern jetzt. Und genau deshalb passt der heutige Partner dieser Folge so gut. Die Episode wird unterstützt von Blackroll. Blackroll bietet zertifizierte Gesundheitspräventionskurse an, unter anderem den Online-Kurs Ganzkörperkräftigung für einen gesunden Rücken. Der Fokus liegt darauf, den Körper ganzheitlich zu stärken, also nicht nur den Rücken isoliert, sondern alles, was ihn im Alltag trägt. Der Kurs ist ideal für alle, die Rückenschmerzen vorbeugen oder lindern möchten, ihre Haltung verbessern wollen und unkompliziert von zu Hause aus trainieren möchten, ohne große Geräte, aber mit Übungen, die sich wirklich in den Alltag integrieren lassen. Die Inhalte sind jederzeit abrufbar und der Kurs läuft über 8 Wochen. Durchgeführt wird das Ganze gemeinsam mit der 12-maligen Weltmeisterin und 2-fachen Olympiasiegerin Magdalena Neuer und dem Blackroll Master Trainer Stefan Schneider. Und ja, der Kurs ist für jede Altersgruppe geeignet. Besonders wichtig, der Kurs ist zertifiziert. Das heißt, gesetzliche Krankenkassen in Deutschland erstatten bei Teilnahme bis zu 100% der Kosten. Auf der Kursseite könnt ihr direkt ausrechnen, wie hoch euer Eigenanteil ist. Beim Kauf gibt es außerdem ein gelbes Loopband und den Haltungstrainer Posture kostenlos dazu. Und mit dem Code 50über50 bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte im deutschen und Schweizer Blackroll Online-Shop. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes, den Code packe ich euch auch da rein. Und vielleicht geht es euch ja ähnlich wie mir, dann ist das hier möglicherweise genau der richtige Moment, um dem eigenen Rücken endlich Priorität zu geben. Vielen Dank an meinen Werbepartner Blackroll. Werbung Ende. Wenn wir nochmal zurück zu dem Too Much gehen, du hast das ja gerade auch gesagt, es kommt aus allen Ecken und allen Richtungen auf uns eingeprasst, also ob es jetzt Körperbilder sind oder was auch immer. Ich fand das ganz interessant mit dem Multitasking und der Produktivität. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, was mit uns passiert durch das Multitasking.
Also im Alltag sind wir ja sehr häufig unterbrochen, dass wir häufig dauerbeschallt werden durch alle möglichen Reize. Das E-Mail-Postfach klingt die ganze Zeit, weil neue Nachrichten reinkommen. Dann auf dem Handy, dann irgendwelche News-Ticker und so weiter, die uns sehr ablenken und rausreißen aus unserem Fokus. Und das kostet enorm viel Energie, weil wir innerlich dann immer switchen müssen. Also angenommen, du schreibst gerade an einem Text und dann kommt die E-Mail rein. Zack, dann bist du abgelenkt und musst dich danach ja wieder auf deinen Text fokussieren, also immer wieder so ein bisschen neu hereinarbeiten. Und dieser ständige Wechsel, wir bezeichnen das auch als Switching Costs, der kostet unser Gehirn im Schnitt sehr viel Energie, wenn das immer wieder hintereinander passiert. Da gibt es Studien, die zum Beispiel zeigen, dass Menschen im Schnitt bis zu 40% weniger effizient sind, wenn sie die ganze Zeit zwischen Aufgaben hin und her wechseln. Und wir haben natürlich in dem Moment dann das Gefühl, dass wir wahnsinnig aktiv sind, weil wir die ganze Zeit mental in Bewegung sind und da auch ganz, ganz viel machen. Also es fühlt sich sehr kräfteraubend und damit im ersten Moment vielleicht auch produktiv an. Mhm. Ist es aber in Wahrheit nicht, weil wir die ganze Zeit nur hin und her wechseln, ohne die eine Sache voranzubringen. Sprich, wir brauchen mehr diese Fokuszeiten, Räume, wo wir Reize bewusst reduzieren, wo wir uns mal einer Sache widmen und der richtig zu 100% über längere Zeit am Stück, einmal um wieder bei uns selbst, bei der Sache anzukommen, dann aber auch um ganz bewusst mal in ein Thema eintauchen zu können.
Und hast du da so praktische Tipps für den Alltag? Weil das kennen wir ja wirklich alle.
Tipp 1 ist so eine Grundordnung. Mhm. Wenn ich an was arbeiten will, hilft es, wenn ich mir ein Umfeld schaffe, das erstmal relativ aufgeräumt ist. Also du die Oberflächen clean halte, Gegenstände wegräume, weil ich dann gleich das Gefühl habe, äußerlich herrscht hier Ordnung und innerlich kann ich jetzt auch zur Ruhe kommen. Als mhm. wenn ich hier umringt von Klamotten, Büchern, Papierstapeln und so weiter irgendwo mich niedergelassen habe. Dann der zweite Tipp ist, äußere Reize wirklich reduzieren. Das Handy auf lautlos oder auch mal in den Nebenraum legen. So diese ganzen Push-Nachrichten deaktivieren. Das E-Mail-Postfach kann man ja auch mal ausschalten für einige Stunden. Also wirklich alle potenziellen Ablenkungen, die mich von einer Sache distracten, die versuchen zu eliminieren. Mhm. Und zu sagen, so ich habe jetzt hier 2 Stunden, und so dringend können die Dinge gar nicht sein. Die können jetzt getrost auch mal eine Weile warten. Mhm. Und dann können wir unseren Fokus auch gezielt trainieren. Zum Beispiel durch eine Meditation, dass ich mal versuche, auf einen Gegenstand zu schauen über einen längeren Zeitraum und mich nur auf dieses Schauen zu konzentrieren. Vielleicht 1 Minute oder 2. Und immer wenn die Gedanken abschweifen zu anderen Tasks, dass ich dann ganz sanft wieder zurückkehre auf diesen Gegenstand. So können wir auch dieses ganze Mind-Wandering reduzieren bzw. trainieren, uns weniger ablenken zu lassen innerlich. Mhm. Oder man kann das auch auditiv machen, dass du dich mal 1 Minute lang oder auch länger zum Beispiel nur auf das Summen des Kühlschranks fokussierst. Wie hört sich das denn an? Und versuchst, alle anderen Sinnesreize, die dazwischen kommen, für eine Weile zu ignorieren.
Das wäre das Erste, was ich abschalten würde, den Kühlschrank. Ich hasse so, ich bin so geräuschempfindlich. Ja. Und wenn sowas ist, dann bin ich total abgelenkt. Also in so einer Umgebung könnte ich zum Beispiel gar nicht arbeiten. Aber da hatte ich in deinem Buch auch was drüber gelesen, ne? Dass man die Umgebung natürlich ein bisschen anpassen kann, auch auf die Bedürfnisse, weil ich glaube, ich bin dann in dem Fall eher ein introvertierter Mensch, der eine wirkliche Ruhe braucht. Und du schriebst aber auch, dass extrovertierte Menschen was ganz anderes brauchen. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern.
Also es ist generell schon so, dass die meisten Menschen bei so Focus Work, wo man sich auf eine Sache fokussieren muss, schon auch eher Ruhe brauchen. Mhm. Aber extravertierte Menschen distracten so Reize weniger. Mhm. Also introvertierte Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie mehr Ruhe brauchen, Raum und Zeit für sich, um wieder bei sich selbst anzukommen. Mhm. Die fühlen sich in Menschenmengen, wenn es sehr laut ist, sehr reizintensiv, da fühlen die sich eher ausgelaugt und erschöpft. Und bei extravertierten Menschen ist das tendenziell andersrum. Die lieben das Bad in der Menge, können da richtig gut auftanken, genießen es, unter Leuten zu sein, im Mittelpunkt ganz viel zu sprechen, Gruppen anzuleiten und so weiter. Bei denen braucht es länger, bis sie das Gefühl haben, dass sie reizüberflutet sind. Mhm. Einfach weil die einzelnen Reize weniger intensiv verarbeiten. Sprich, wenn die also umgeben sind von ganz vielen Geräuschen, Stimmengewirr und so weiter, können die sich tendenziell noch besser auf eine Sache fokussieren, die laugt das über längere Strecken weniger aus.
Und gibt es auch, also kann man auch an manchen Tagen extravertiert und an anderen introvertiert sein?
Ja, das schwankt natürlich auch tendenziell und ist so ein bisschen tagesformabhängig. Auch als introvertierter Mensch hat man vielleicht Tage, wo man mehr outgoing ist und die Party dann doch mal genießt. Insgesamt sind das aber eher überdauernde, längerfristigere Persönlichkeitsmerkmale. Sprich, introvertierte Menschen tendieren im Schnitt dazu, über verschiedene Situationen hinweg, über verschiedene Zeitpunkte auch so zu sein.
Mhm. Okay, aber es kann sich im Laufe des Lebens dann nochmal ändern?
Genau. Also Persönlichkeit ist zwar definiert als etwas relativ Stabiles, gemeint sind damit aber vor allen Dingen kürzere bis mittelfristige Zeiträume, wie einige Wochen, Monate, vielleicht auch einige Jahre. Und wir wissen aber, dass sich Persönlichkeit schon über längere Zeiträume, also mehrere Jahre oder auch Jahrzehnte, wandeln kann. Allerdings sind diese Effekte im Schnitt eher klein. Es ist sehr unwahrscheinlich, wenn du ein extrem introvertierter Mensch bist, dass du dann irgendwann zur super extravertierten Rampensau mutierst. Mhm. Also das mag in Einzelfällen vorkommen, aber ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
Okay. Du schreibst, und das fand ich auch sehr interessant, dass unser Gehirn uns durch Abschalten, also durch so ein Abkapseln von ich kann jetzt nichts mehr aufnehmen vor Überforderung, schützt. Passiert das, wenn man ein bisschen älter ist, auch schneller?
Ja, jein. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt auch andere Menschen, denen fällt es dann schwerer zu filtern. Mhm. Also dieses Filtern, das Abschirmen ist ja letzten Endes eine Leistung unseres Gehirns. Mhm. Und auch die kann zum Alter hin schwächer werden, dass uns das also zunehmend auslaugt, wenn wir das Gefühl haben, da ist ganz, ganz viel Input.
Mhm. Ja, ich merke zum Beispiel auch bei älteren Leuten, dass die Zeit anders wahrgenommen wird oder dass mehr Zeit eingeplant werden muss an besonderen Tagen, wie zum Beispiel bei Reisen oder so. Und dass dann da lieber die Zugbuchung so erfolgt, dass eine Stunde Umsteigezeit ist, anstatt 10 Minuten oder so. Ich finde das ganz interessant zu beobachten, weil also eigentlich ändert sich ja an den äußeren Umständen nicht wirklich was. Und man hat es irgendwie sein ganzes Leben lang so gemacht. Und dann auf einmal hat man aber ganz andere Bedürfnisse. Kannst du das irgendwie erklären?
Das sind verschiedene Effekte, die da zusammenkommen. Einmal ist das so ein Gewohnheitseffekt. Mhm. Wenn du jetzt natürlich als junger Mensch am Tag 10 Meetings hast, jeden einzelnen Tag in der Woche, dann gewöhnst du dich an diese enge Taktung und wirst auch geübter darin, so alles ganz, ganz schnell, schnell zu machen. Mhm. Wenn du jetzt als ältere Person zum Beispiel in Rente bist und dann hast du einmal in der Woche den Physiotermin, dann wirkt das auf einmal in der Relation unheimlich groß. Mhm. Oje, ich muss jetzt in 3 Tagen zu dieser Physio gehen, einfach weil der Referenzrahmen ein anderer ist. Mhm. Kennt man vielleicht auch als junger Mensch im Urlaub, wenn man dann gar nichts zu tun hat und auf einmal wird dann das Duschen morgens zur Aufgabe oder man hat das Gefühl, diese eine Sache ist jetzt unheimlich groß. Also diese Einschätzung hängt immer davon ab, wie viel wir sonst noch zu tun haben. Und dann ist es gerade im hohen Alter natürlich so, dass auch die Kräfte nachlassen. Sprich, wenn ich dann umsteigen muss vom einen ICE in den anderen, dann kostet das alles mehr Energie. Ich muss den Koffer da rausholen, vielleicht jemand fragen, ob der mir hilft. Ich muss da irgendwie die Treppe, die Barriere überqueren. Das können alles große Hürden und potenzielle Hindernisse sein, wenn da jetzt niemand ist, der mir hilft mit dem Gepäck oder da ist auf einmal eine Stufe, die zu hoch ist, wo ich kräftemäßig nicht mehr hochkomme. All das sind so Hürden, die man als junger Mensch häufig gar nicht wahrnimmt, weil man das ja einfach so mitmacht im jungen Alter und die man natürlich einplanen muss. Und insgesamt verlangsamt sich vieles, ergo braucht man da auch mehr Zeit.
Mhm. Ja, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich glaube, mir geht es manchmal auch schon so. Also jetzt mit dem Zug, das würde ich noch hinkriegen. Aber ich merke zum Beispiel, dass ich morgens so ein bisschen länger brauche, um in die Gänge zu kommen. So, das hat sich auf jeden Fall in den letzten 5 Jahren verändert. Also dass ich merke, ich brauche morgens irgendwie meine Abläufe und so eine gewisse Ruhe. Und das darf natürlich auch mal gestört werden. Und auch ich habe ein Schulkind zu Hause und weißt du, also da ist ja sowieso die ganze Zeit Action. Aber ich hatte das jetzt neulich, weil ich mit einer Freundin da mir eine Lesung gemacht, letztes Wochenende. Dann waren wir später im Bett als gewohnt. Und dann wollten wir uns 7 zum Frühstück treffen. Ja, und dann waren, also ich bin so überpünktlich. Ich war dann irgendwie 7:03 da. Es wird mir aber normal nicht passieren. Ich bin eigentlich immer ein bisschen zu früh. Und ich habe dann aber einfach gemerkt, morgens in diesem Hotelzimmer so, oh Gott, das geht mir jetzt viel zu schnell. Also ich hätte mir eigentlich 1/2 Stunde früher den Wecker stellen müssen. Also das fängt auch schon bei mir jetzt an.
Ja, es ist natürlich ein schleichender Prozess.
Gott, was da noch kommt.
Naja, gerade junge Menschen sind halt unheimlich flexibel auch biologisch. Zum Beispiel so eine Stunde Schlaf als junger Mensch, dann ja am Samstagabend zieht man halt mal um die Häuser, trinkt vielleicht noch Alkohol und dann steckt das der Körper irgendwie weg. Und je älter wir werden, desto mehr merken wir auch, dass uns das schlaucht und dass es in der Form nicht mehr möglich ist, weil der Körper einfach diese Elastizität ein Stück weit verliert. Und auch die Prioritäten, die Werte verschieben sich natürlich. Als junger Mensch ist eine zentrale Aufgabe, den Platz im sozialen Gefüge zu finden. Also zum Beispiel Freunde zu treffen, Freundschaften zu pflegen, den oder die Partnerin fürs Leben kennenzulernen. Mhm. Ergo zieht man um die Häuser, man stellt sich da, man möchte dazugehören, cool sein, gemocht werden und so weiter. Und wenn wir älter werden, entwickeln wir auch so eine gewisse Gelassenheit, die uns ruhiger werden lässt, die ja total entspannend ist.
Ja.
Also ich würde sagen, das ist nicht nur der Altersverfall, den wir da rein interpretieren, sondern das ist ein Stück weit auch diese Ruhe, die wir uns erlauben können. Wir wissen dann mehr, wo wir stehen, wo unser Platz im Leben ist und wo wir eben nicht mehr mithalten müssen und das auch völlig okay ist.
Mhm. Fallen dir noch mehr Vorteile des Älterwerdens ein?
Ich denke, das ist ein ganz großer Vorteil, diese ja, Gelassenheit, dass man einfach nicht mehr diesen permanenten Vergleich hat, sich klein hält, sondern mehr weiß, so bin ich und so eben auch nicht und das ist okay, dass ich so bin.
Mhm.
Und das entsteht ja nicht im luftleeren Raum, sondern hängt unmittelbar zusammen mit unseren Lebenserfahrungen. Wir reifen einfach mit jeder Erfahrung, die wir machen und diese Lebenserfahrung ist ein unheimlicher Fundus, schon viele Fehler gemacht zu haben, sodass wir ja an neue Entscheidungen, Herausforderungen anders und erfahrener herangehen. Das weiß man zum Beispiel auch aus dem Berufsleben. Ältere Mitarbeitende, die sind kognitiv vielleicht so in ihrer reinen Reaktionszeit nicht so schnell wie junge Menschen. Da erreichen wir übrigens schon den Peak mit 17 Jahren. Also mit 17 Jahren sind wir auf dem Höhepunkt unserer kognitiven Leistungsfähigkeit.
Mhm.
Danach geht es schon runter, also das ganz, ganz früh. Und die Leistung, die fällt aber ja nicht ab. Warum? Weil wir Erfahrungen sammeln. Und auch durch Erfahrungen werden wir ja schneller, wir werden besser, wir werden leistungsfähiger, wenn man so will.
Mhm.
Und das kompensiert ganz viel. Und diese Erfahrung, die hört ja nicht auf, sondern die nimmt immer weiter zu.
Das heißt, mein Gehirn ist mit 17 am Peak. Meine Erfahrungen sorgen aber dafür, dass dieser Verfall, der dann im Grunde schon beginnt, überhaupt nicht ins Gewicht fällt.
Genau.
Und gibt es irgendwann im Alter einen Punkt, wo beides runterkracht? Gibt es diesen Punkt, an dem man dann wirklich abbaut?
Ja, auf die Lebensspanne bei jedem von uns. Also angenommen, jeder von uns würde unendlich alt werden, dann würden wir alle irgendwann kognitiv abbauen und hätten dann auch eine altersbedingte Demenz, dass wir zumindest stark verlangsamt wären oder uns an bestimmte Dinge nicht mehr erinnern würden. Insgesamt sind Menschen da sehr unterschiedlich. Also es gibt ja Leute, die sind mit 50 schon dement, ganz früh haben die einen Decline und andere Menschen, die sind mit über 100 Jahren noch topfit im Kopf. Also die Varianz ist da unendlich groß, gerade im hohen Alter. Und wir wissen aber, je aktiver und fitter wir bleiben und je offener, je mehr wir uns also immer wieder mit neuen Dingen konfrontieren, versuchen hinzuzulernen, desto besser können wir diesem Verfall oder Abbau in Anführungszeichen entgegenwirken.
Mhm. Ich habe das gerade auch erlebt, als ich bei dieser Lesung war, es war total lustig, ich muss kurz erzählen. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, so alt war ich noch nie. Und es geht aber eigentlich um die Lebensphase zwischen 50 und 60 und auch viel um Frauengesundheit, Wechseljahre und so weiter. Und der Saal war dunkel, ich bin dann auf die Bühne gekommen und habe so ein bisschen über meine Motivation erzählt, warum ich das mache und so. Und habe dann irgendwann gesagt, ja, ich gehe ja auch, das war so witzig, meinte ich so, ja, ich gehe auch in großen Schritten auf die 50 zu und so. Und auf einmal lachte der ganze Saal und ich dachte, oh Gott, was ist denn jetzt los? Und dann guckte ich so gegens Licht und habe dann gesehen, das waren alles Rentner. Und ich fand es so interessant, weil also erstmal habe ich mich natürlich total komisch gefühlt, weil ich dachte, okay, mein ganzes Konzept hier für den Abend, also das interessiert die ja überhaupt gar nicht. Die sind ja über die Lebensphase schon hinweg. Und es war auch echt müßig. Und dann nachher kamen aber ganz viele an und waren ganz interessiert an dem Thema. Und in dieser Stadt, das war so eine Kleinstadt, gibt es halt so einen Kulturclub. Und die organisieren im Wechsel mit so einer örtlichen Buchhandlung, also es ist jede Woche irgendein neues Thema da für die Leute, mit dem die sich befassen können. Und das war einfach null meine Zielgruppe. Wirklich gar nicht. Und die sind aber trotzdem gekommen. Und die waren so topfit. Und ich habe dann mit denen so einen Austausch gehabt, weil ich eigentlich immer die Erfahrung hatte, dass, also gerade bei meinem Thema, wenn die Leute so ein bisschen älter waren als die Zielgruppe, die ich so ansprechen möchte oder anspreche, haben die immer so ganz großes Unverständnis gezeigt. Meinte, hä? Ja, was ist denn da dran? Da ist doch, das ist doch alles halb so wild und so. Und die kamen dann aber, sind total in den Austausch gegangen. Und die waren da wirklich, die waren 70, 80 Jahre alt und die waren sowas von topfit, weil die halt zu so Veranstaltungen gehen, die eben auch nicht in ihr Spektrum fallen. Und dann lernen die was Neues. Dann sehen die, okay, wie geht die nächste Generation damit um? Dann haben die mir erzählt, wie das damals für die war, in den Wechseljahren zu sein und so weiter. Und da dachte ich echt, oh, das ist so Proof of Concept. Das funktioniert da einfach wunderbar.
Ja, und was da natürlich wichtig ist, ist der Austausch mit jüngeren Generationen. Also wenn ich jetzt 80, 90 bin und ich tue mich schwer damit, mit Google oder ChatGPT oder überhaupt mein Handy zu bedienen, wenn ich dann zum Beispiel einen Enkel habe oder einen jungen Menschen, der mir das mal Schritt für Schritt ganz langsam erklärt, ist das Gold wert. Auch überhaupt dieses so an den Trends der Zeit zu bleiben und dann zum Beispiel bei den Enkeln zu sehen, ah, da ist jetzt dieser neue Bilderbuch-Trend oder diese Puppe, die gerade jeder hat, so, ja, so neue Dinge, die man vielleicht sonst in seiner Generation gar nicht mitkriegen würde. Unheimlich wichtig.
Total, ja. Ich fand es ganz, ganz schön zu sehen. Ich dachte so, wow, das ist ein schönes Konzept. Also das war für mich so ein richtig tolles Vorbild, so zu sehen, okay, einfach dranbleiben. Und im Austausch bleiben und das macht wirklich was. Also das war eine ganze Gruppe, es waren 80 Leute, die waren alle so. Also es war jetzt kein Einzelfenomen.
Das ist ein super Beispiel für so einen ganz starken Selektionseffekt auch, weil wir gerade bei solchen Veranstaltungen nur die sehen, die fit, offen, interessiert sind, so rüstige Rentner, wie man sich das im Idealfall vorstellt. Und die völlig desinteressiert sind, irgendwie sich selbst schon aufgegeben haben, nur noch zu Hause hocken, die sehen wir ja gar nicht draußen auf der Straße. Also wir bekommen eigentlich in unserem alltäglichen Leben immer nur so einen kleinen Bruchteil der Gesellschaft auch mit.
Ja, das stimmt natürlich. Hast du denn noch weitere Tipps so für ein gesundes und fittes Älterwerden?
Ich finde es ganz wichtig, einmal diesen Altersprozess anzunehmen und zu akzeptieren, und den auch nicht so zu verteufeln. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo es sehr um jugendliches Aussehen geht, Optimierung, den perfekten Körper, dass man irgendwie versucht, weiterhin so auszusehen wie eine 20-Jährige, auch wenn man schon Jahrzehnte älter ist. Und ich finde das eigentlich schade, weil Alter ja auch etwas sehr Schönes ist. Also es ist eine kontinuierliche Entwicklung, wo gewisse Dinge vielleicht nicht mehr so leicht fallen, andere Dinge aber auch hinzukommen. Und diese Haltung, die finde ich sehr wichtig, dass wir Alter nicht so gering schätzen, abwerten und versuchen dagegen anzukämpfen, sondern sich zu überlegen, ich nehme das an, ich werde älter, ich bin gespannt darauf, ich bin vielleicht auch dankbar für alles, was ich schon mitnehmen durfte, freue mich darauf, was noch kommt und versuche halt möglichst lange aktiv zu bleiben, offen, auch mich weiter zu entwickeln, anstatt da ja stehen zu bleiben.
Ja, ich finde auch, wenn ich daran so denke, finde ich es eigentlich auch total schade, wenn du sagst, so ja, man versucht dann die ganze Zeit noch 20 zu sein und auf der anderen Seite sagen wir mal, ja, man muss im Moment leben und das genießen, was jetzt gerade da ist, dann verpasst man es vielleicht einfach, wie es ist, 50 oder 60 zu sein und das ist ja total schade, weil eigentlich, man weiß ja schon, wie das ist mit 20. Also dieser Mut, sich auch darauf einzulassen, die Veränderungen anzunehmen, das spielt, glaube ich, auch eine ganz große Rolle, ne?
Ja, so dieses Offensichtlichste und für viele Menschen ja auch sehr Schwieriges, so der Körper. Es ist ja klar, dass irgendwann die Haut nicht mehr so elastisch ist, man bekommt Falten, man merkt einfach, dass man zunehmend weniger so aussieht wie diese ganzen Supermodels, die wir überall sehen in unserem Alltag. Also da finde ich diesen Trend einmal sehr schade und finde es einfach wichtig, so das auch ein Stück weit anzunehmen, zu würdigen, vielleicht auch zu sagen, ja, das ist ja auch irgendwie schön und das sind alles Zeichen eines Lebens auch der Lebenserfahrung, die ich schon machen durfte und finde da so eine offene Haltung sehr, sehr wichtig, gesellschaftlich, aber auch individuell. Und das ist auch etwas, was die Forschung zeigt. Also Alter ist nicht nur Abbau und Verfall, wie es ja häufig dargestellt wird, sondern es ist ganz viel auch Zugewinn an Erfahrung, an Gelassenheit, an ich weiß jetzt, wo ich hingehöre, was ich will, was ich vielleicht auch nicht mehr will, an den vielen schönen kleinen Momenten, die man viel mehr wertschätzen kann. Ganz vieles kommt auch hinzu und es ist nicht nur negativ, sondern es ist einfach ein Wandlungsprozess mit verschiedenen Facetten.
Wenn wir nochmal auf dein Thema zurückkommen, von deinem tollen Buch, es gab ja früher viel mehr Leerlauf und jetzt ist jede Lücke, die wir so haben, irgendwie gefüllt. Was heißt das eigentlich für uns, dass diese Zwischenräume, diese kurzen Pausen, dass die gar nicht mehr da sind, dass die verloren gegangen sind? Was bedeutet das für uns?
Wenn die gar nicht mehr existieren, dann brennen wir irgendwann aus, weil unser Körper evolutionär, biologisch darauf ausgelegt ist, dass wir permanent in dem Wechselspiel sind zwischen Anspannung, Stress und Entspannung. Also es gibt Phasen, die sind herausfordernd. Bei den Vorfahren, wenn er das Raubtier um die Ecke bog, da musste man ganz, ganz schnell handeln, reagieren. Aber es gab eben auch die relaxten Zeiten, wo man den Akku wieder auftanken konnte in der Höhle, gemeinsam mit den anderen am Lagerfeuer, wie auch immer. Und auch das ist heute noch so. Wir brauchen die Phasen der Anspannung, wo wir viel Input haben, aber wir brauchen auch die Regeneration. Und wenn das wegfällt, auch wenn wir permanent diesen Input haben von außen, dann ja, verlieren wir unsere innere Mitte, dann erhöht das aus. Und ich würde sagen, das ist nichts Deterministisches. Also wir sind dem jetzt nicht willenlos ausgeliefert, sondern wir Menschen haben ja die schöne Eigenschaft, dass wir unsere Umwelt auch aktiv gestalten können. Mhm. Sprich, es wird immer wichtiger, dass wir selbst wählen, was wollen wir oder wo richten wir unseren Fokus drauf und was blenden wir aus. Und diese Selbststeuerung, dass ich mir selbst überlege, wann bin ich aktiv, wann brauche ich eine Pause, wann hole ich mir Input, wann brauche ich Zeit für den Müßiggang. Das ist, glaube ich, eine zunehmend wichtige Kompetenz.
Jetzt kommt es mir manchmal so vor, dass wenn ich, weiß nicht, von der Arbeit nach Hause komme und ich habe, weiß ich, 8 oder 10 Stunden gearbeitet und setze mich aufs Sofa, das ist für mich manchmal wie so eine Belohnung, auch einfach mal kurz durch Instagram zu scrollen. Und es fühlt sich eigentlich an wie eine Pause. Und es fühlt sich auch gut an. Und ich fühle mich danach auch nicht schlecht. Trotzdem ist es, glaube ich, schlecht. Warum?
Ja, also es ist immer eine Sache des Maßes. Ich würde das jetzt nicht grundsätzlich verteufeln. Ich hänge auch manchmal sehr gerne bei Insta ab. Über lange Strecken ist das einfach sehr viel, weil diese Social-Media-Plattformen genauso gestaltet sind, dass die uns massiv mit ganz emotionalen, intensiven Reizen fluten. Zum Beispiel so ein Reel ist ja ein ganz kurzer Clip, der ist hat ganz viele Gefühle und der reißt uns direkt so in diesen Moment. Wenn wir natürlich emotional so von Moment zu Moment ploppen und dann nur reagieren, ist das sehr kräftezehrend für unser Gehirn. Also es ist keine Regeneration. Und da entsteht auch ganz schnell so eine Art Suchteffekt, weil wir bei Social Media mit ganz vielen Mini-Belohnungsreizen konfrontiert sind. Jedes Mal, wenn du die App öffnest und du schaust dann so auf dein Postfach und dann ist da so ein blauer Punkt und du siehst ohne Nachricht, dann ist das für dein Gehirn so Belohnung. Da wird Dopamin ausgeschüttet. Weil da könnte ja jetzt was super Spannendes sein. Auch dieser Moment vor dem Klicken bis zum Lesen. Wer hat da geschrieben? Was ist das jetzt? Das ist sehr aktivierend, sehr aufregend für unser Gehirn. Und genau dieser Mechanismus, dass da ganz viele Belohnungsreize sind, wir aber nicht wissen, wann die kommen könnten, das nennen wir auch intermittierende Verstärkung, der ist unheimlich süchtig machend. Also dass wir dann ganz schnell immer wieder auf der Jagd sind und wir wollen den nächsten kleinen Kick. Und viele von uns kennen das ja auch, dass man dann ganz häufig, gerade wenn so ein Arbeitstag etwas ernüchternd ist, immer wieder die App öffnet, hat da vielleicht doch jemand geschrieben? Wie viele neue Leute haben jetzt mein Post kommentiert? Und diese ganzen Klicks, die sind ja völlig unnötig. Ich müsste nicht alle 2 Minuten da reingucken, ob da jetzt irgendwas passiert ist. In der Regel passiert da nichts oder nichts Wichtiges. Mhm. Aber es ist eben dieser Belohnungsreiz, dieser Mechanismus, der unser Gehirn hält.
Aber das ist ja echt total tückisch, weil auch wie du es jetzt beschreibst, klingt es ja total positiv eigentlich. Und es tut uns auf Dauer nicht gut. Es tut uns halt in dem Moment gut.
Genau, das ist so eine kurzfristige, nicht zufriedenstellende Belohnung. Also du kriegst dann so einen kleinen Kick und dann brauchst du mehr, wie bei, ja, bei jeder Suchterkrankung. Also ein Drogenabhängiger, der spritzt sich die Droge, fühlt sich kurzzeitig gut, braucht dann aber immer mehr. Mhm. Und so ist das im Kleinen auch bei Social Media. Also diese Befriedigung, die ist nur ganz kurz. Mhm. Und danach ist der Kick, also dieses Verlangen, wird dann tendenziell immer stärker. Und dann kann es passieren im Worst Case, dass man einfach immer mehr Zeit da verbringt, dass man sich auch abhängig macht. Zum Beispiel das Gefühl habe, ich muss jetzt permanent posten und ich muss dann immer mehr Likes bekommen und mich selbst übertreffen und so weiter. Und dass man darüber eventuell dann auch sein eigenes Leben vernachlässigt und das sehr viel Zeit und Raum in Anspruch nimmt.
Brauchen wir, wenn wir älter sind, ein bisschen mehr Stille?
Ja, tendenziell schon, weil ja auch die gesamte körperliche Belastbarkeit, auch die unseres Gehirns, tendenziell etwas geringer wird als bei jungen Menschen. Ergo brauchen wir auch mehr Stille, um uns zu regenerieren. Häufig nicht, also gerade im höchsten Alter, nicht nur die akustische Stille, weil ja auch die Sinnesorgane nicht mehr so sensibel sind. Viele Menschen sind ja zum Beispiel im höchsten Alter schwerhörig. Mhm. Und wenn du natürlich die Dinge weniger gut hörst, weil deine Sinnesleistung auch nachlässt, dann bist du dadurch ja schon weniger reizüberflutet.
Mhm. Das ist ganz schlau eigentlich von der Natur, ne? Eigentlich schon. Und hast du auch da jetzt nochmal Praxistipps, vielleicht ohne, dass ich direkt Instagram löschen muss? Wie kann ich mir diese Pausen und diese stille Momente irgendwie schaffen, weil ich finde zum Beispiel Instagram ist ja was, das kannst du ja wenigstens noch selber steuern. Ich finde ganz viele Reize von außen kommen ja und du kannst dich eigentlich gar nicht so richtig schützen, oder?
Ja, gerade bei Social Media kann man sehr gut seine Zeiten auch bewusst eingrenzen. Dass ich mir zum Beispiel sage, tagsüber, wenn ich mich um andere Dinge kümmere, dann schaue ich nicht bei Instagram. Sie haben mir da geschrieben haben und ich habe da feste Screenzeiten und versuche das wirklich zu begrenzen. Oder auch abends, ich sehe zu, dass ich da jetzt nicht 2-3 Stunden auf dem Sofa versacke und mich von Reel zu Reel hangle, sondern begrenze das auf 15 Minuten und dann widme ich einer anderen Sache. Der erste kleine Schritt ist häufig die Beobachtung, dass ich mal bewusst darauf achte, wann öffne ich das eigentlich und wie oft am Tag. Und häufig ist da die erste Erkenntnis deutlich häufiger, als wir denken. Da gibt es auch schöne Studien zu, die sich zum Beispiel mal angeschaut haben, wie häufig Menschen so unbewusst auf ihr Handy gucken. Mhm. Das machen wir ja ganz häufig, auch wenn wir gerade verlegen sind oder uns ist langweilig. Man guckt da immer so drauf und entsperrt den Bildschirm wie so eine Art Reflex. Und das tun Menschen unzählige Male am Tag, also in Studien häufig 80, 200 Mal, ohne dass es uns überhaupt auffällt, weil das so sehr automatisiert ist. Das kann man ja zum Beispiel mal versuchen zu zählen, so ein bisschen bewusster wahrzunehmen, wie viel Zeit verbringe ich da eigentlich und was davon ist unnötig. Mhm. Was dann oft auffällt, ist, dass wir abends da viel Zeit verbringen, zum Beispiel im Bett vor dem Schlafengehen. Und dadurch, dass Social Media so aktivierend ist und dann noch dieser helle Screen dazu kommt, werden wir dann natürlich auch nicht müde, gehen später ins Bett, sind am nächsten Tag umso erschöpfter, haben dann abends das Bedürfnis, so jetzt muss ich mich wirklich mal belohnen nach dem harten Tag mit Social Media und dann ist das sehr schnell so ein Kreislauf. Und wenn wir das erkennen, diese Muster, können wir da eher eingreifen und zum Beispiel sagen, ich achte darauf, dass ich abends vor dem Schlafengehen mir ein Buch nehme, ein paar Seiten lese und dann versuche runterzukommen, anstatt es so sinnlos zu verdaddeln vor dem Screen. Mhm.
Es gibt ja ganz, ganz viele tolle Tipps und Handlungsanweisungen und Möglichkeiten in deinem Buch. Würdest du sagen, manche davon sind ganz besonders geeignet für Menschen über 50?
Es geht in einem Kapitel zum Beispiel um das Thema Orientierungslosigkeit, also dass es heutzutage zunehmend schwer wird, sich selbst zu verordnen, weil es ja ganz viele Lebensmodelle gibt. Früher, da wurde man hineingeboren, zum Beispiel in die Arbeiterfamilie, man war Katholik, man war Tochter, man wusste, ah ja, ich werde Hausfrau werden, ich werde 2 Kinder haben und so verläuft mein Leben. Also der eigene Weg, der war relativ fest vorbestimmt. Und das hat es natürlich vereinfacht, auch wenn es nicht immer leicht war, für Menschen sich zu verorten. Und heutzutage ist es sehr viel schwieriger, so seinen Platz zu finden und sich zu überlegen, wer bin ich denn eigentlich? wo gehöre ich dazu und was ist für mich ein erfülltes Leben, wo ich am Lebensende auch sage, das war gut, so wie es war. Und gerade so als Mid-Ager ist das natürlich ein Thema, was viele umtreibt, weil das Leben nochmal so im Umbruch ist. Die Kinder sind vielleicht gerade flügge geworden, ausgezogen. Man weiß, ich werde in einigen Jahren in Rente gehen oder beruflich kürzer treten. Wie ist mein Leben bis jetzt eigentlich verlaufen und was möchte ich danach noch machen? Was möchte ich anfangen? Wo stehe ich? Wo gehöre ich hin? Und ich glaube, dieser Teil bietet viele Impulse. Da geht es hier so um dieses Thema Werte. Wie kann ich mein Leben nach meinen Werten ausrichten? Was gibt mir Orientierung? Was erfüllt mein Leben? Und ja, ich glaube, das ist ein Thema, was gut für Menschen Ü50 passt.
Super. Eva, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine tolle Arbeit und dein tolles Buch, Too Much. Wir haben echt nur angerissen, was alles da besprochen wird. Also ganz große Empfehlung für alle, die mal wieder ein gutes Buch lesen wollen. Too Much von Professor Dr. Eva Asselmann.
Ja, ich danke dir für die Einladung. Tolles Gespräch.
Danke. Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir wirklich von Herzen. Dieser Podcast lebt von Zeit, von Aufmerksamkeit und davon, dass wir uns gegenseitig zuhören. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung dalässt oder ihn mit jemandem teilst, für den er gerade wichtig sein könnte. Du findest mich auch auf Instagram. Dort teile ich Gedanken, Einblicke und Themen, die hier im Podcast weitergehen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, in meinem Buch »So alt war ich noch nie« findest du viele der Fragen, Gefühle und Perspektiven wieder, die wir hier besprechen. Danke, dass du da bist und bis zur nächsten Folge.